Der erste Vortrag, der im Juli stattfand, wenn ich mich recht entsinne, hatte ja zum Thema die Arche, die Orthodoxie als Arche durch diese Welt hin zum Ziel, zum ewigen Leben, zum Reich Gottes. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass, sofern mir Gott die Gnade gibt und sie es wünschen, nun versuche das, was ich damals in dem einen großen Vortrag jeweils angerissen habe, nun im Laufe der Zeit in einzelnen Abschnitten ein wenig intensiver und tiefer darzustellen. Heute geht es also zuerst darum, sozusagen den Eintritt in dieser Arche ein wenig näher zu beschreiben. Wir erinnern uns, Gott gab den Auftrag an Noah, diese Arche zu bauen. Die Sünden der Welt schrien zum Himmel und Gott wollte diese Welt reinigen von diesen Sündern und hat daher nur Noah, diesen Gerechten, mit seiner Familie auserwählt, in diese Arche zu bauen und in sie einzutreten und die Sintflut abzuwarten, bis sie wieder abgeklungen ist, um dann sozusagen von neuem die Welt zu besiedeln. In dieser Situation stehen die Menschen zu aller Zeiten. Die Sünde schreit Tag für Tag zu Gott. Nicht nur damals zur Zeit Noahs, nicht nur zur Zeit Christi, auch heute. Und vielleicht heute mehr denn je. Denn wenn Sie mir gestatten, ein Bild zu nehmen aus der Heiligen Schrift, das die Situation der heutigen Welt beschreibt, zu keiner Zeit war dieses Bild besser für eine Zeit, nämlich Sodom und Gomorra. Sicher. Aber das ist nicht heute das eigentliche Thema. Nur zur Beschreibung der Situation. Wir befinden uns auch heute, wie zu allen Zeiten, in einer sündigen Welt. Und jeder von uns ist auch ein Sünder. Es ist also nicht so, dass ich sagen kann, ich, Pater Paisius, lebe in einer sündigen Welt, aber ich bin kein Sünder. Ich bin also einer, der außen vor ist. Nein, jeder von uns trägt dazu bei, dass diese Welt eine sündige Welt ist. Und das ist umso schlimmer, als die meisten von uns zumindest Christen sind, die eigentlich nach unserem ersten Vortrag schon in der Arche sind. Aber wie gesagt, wir befinden uns heute beim Eintritt und Sie werden sehen, auch wir, die wir schon drin sind, haben mit diesem Eintritt zu tun. Oft höre ich in Gesprächen bei der Exemoloisi, bei der Beichte oder auch in Gesprächen sonstiger Art: Ich glaube, Vater, ich glaube an Gott. Ja, das ist ja sehr schön, sage ich dann immer. Das freut mich auch, dass man an Gott glaubt. Aber was bedeutet das? Denn auch der Teufel glaubt, dass es Gott gibt. Ist dieser theoretische Glaube sozusagen schon Eintritt in diese Arche? Reicht es sozusagen zu meinen, ja, ich glaube, es gibt Gott, es gibt ein höheres Wesen, irgendetwas über uns gibt es schon? Wir werden sehen, das reicht nicht. Das ist nicht genügend, um sozusagen den Ruf zu hören, den Ruf Gottes, Seele, komm in die Arche. Der Glaube ist nämlich nach unserem christlichen Leben nichts Theoretisches. Denn er hat, so wie es im ersten Johannesbrief heißt, im Kapitel 5, Vers 3, eigentlich schon vorher mit Vers 1 beginnend: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Das heißt, Der Glaube, von dem wir als Christen sprechen, ist nicht dieser theoretische Glaube, es gibt etwas über uns, es gibt Gott, ich glaube, dass es Gott gibt, sondern ist jener Glaube, der gepaart ist mit der Liebe zu Gott. Glaube ohne Liebe, so wissen wir von Paulus, ist Schall und Rauch. Und diese Paarung der Liebe mit dem Glauben gebiert etwas, nämlich die Taten, die Werke. Sodass wir wiederum mit dem Neuen Testament sagen können, Glaube ohne Werke ist tot. Für uns orthodox bedeutet dies, dass zwar nicht die Werke uns retten, dass aber die Werke Ausdruck unseres Glaubens und unserer Liebe sind. Wir befinden uns also in dieser sündigen Welt als Sünder. Und somit ist der Eintritt in die Arche eigentlich die Metanoia, wie wir griechisch sagen. Dieser Begriff ist sehr schwer zu übersetzen. Metanoia bedeutet Umkehr, also ein Umkehren um 180 Grad. Ich gehe zum Beispiel nach Norden, also eine falsche Richtung, und müsste nach Süden gehen. Oder ich gehe nach Westen und muss nach Osten gehen. Also ich muss mich um 180 Grad umkehren. Metanoia bedeutet darüber hinaus auch Buße tun. Das heißt, das, was ich schlecht gemacht habe, falsch gemacht habe, wo ich böse gehandelt oder gedacht habe, das auch wieder gut zu machen. So wie auch das Wort, und das hängt ja damit zusammen, die Sünde, Amartia bedeutet, ich verfehle mein Ziel. Wer eben nach Norden geht, obwohl er nach Süden gehen muss, verfehlt sein Ziel. Oder wie man dann auch mit philosophisch-westlichen Begriffen sagen könnte, die Sünde ist einfach ein Nichts, ein Fehlen des Guten. Wer also in diese Arche einsteigt, macht Metanoia, kehrt um, will weg von jenem sündigen Leben, in dem er selbst gestanden hat, von welchem er umgeben war. Sicher ist es nicht so, dass wir in diese Arche, die Orthodoxie, eintreten wollen, weil wir Angst haben. Die Angst ist immer ein schlechter Berater. Und gerade im geistlichen Leben kann man immer erkennen, dass eigentlich der Böse mit Angst arbeitet. Ich will ein Beispiel geben. Der Mensch, oder ein junger Mensch, lebt so Tag für Tag sein Leben. Eines Tages kommt der Teufel zu ihm und stellt ihm eine Sünde vor Augen. Schön, reich gedeckt, lockend, werbend, verharmlosend. Und der junge Mensch greift natürlich auch sofort zu. Sobald er es getan hat, kommt der Teufel und bringt ihm Angst. Scham, er wird ängstlich, er sagt sich, zum Priester kann ich nicht gehen, um die Lossprechung zu erfahren. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Oder es gibt für mich keine Hoffnung mehr, ich bin verloren. Es hat ja keinen Zweck, ich gehöre nun dem Bösen. Und wenn ein solcher Mensch sich dann vielleicht doch auf den Weg macht, Angst, was sagen die anderen Leute? Wie oft erlebe ich? Junge Menschen beginnen geistliches Leben. Ich glaube nicht, wie viele junge Leute zu mir kommen, um sozusagen neu zu beginnen. Sie leben in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, mit ihren Freunden, mit ihren Klicken, mit ihren Arbeitskollegen. Und ich sage dann zu diesen jungen Leuten, es freut mich, dass wir nun den Weg gehen wollen, in diese Arche wieder einkehren wollen. Gott sei Dank, denn damit wirst du deine Seele retten. Aber es bedeutet, wie wir sagen, Gott zu lieben, zu glauben, und damit musst du auch dein Leben ändern, Metanoia machen, umkehren. Dann fragen wir dich, ja, was bedeutet das für mich? Und ich zähle dann einige Punkte auf. Sonntags zum Beispiel zur Kirche zu gehen. Alpha, Omega. Also, Wenn jemand in diese Arche hineinsteigt und meint, ohne die Quelle des Lebens auskommen zu können, täuscht er sich. Wenn ich Durst habe und nicht zur Quelle gehe, werde ich verdursten. Das heißt, sonntags zur Kirche, und dann beginnt es schon. Ja, aber was sagen dann meine Freunde? Dann ist es klar, wer sonntags zum Gottesdienst geht, zur heiligen Liturgie, kann nicht am Samstag erst um 12 Uhr in der Nacht zur Disco, zur Party oder zu sonst etwas gehen, denn dann hat er morgens nicht ausgeschlafen und wird nicht gehen können. Das bedeutet aber für ihn, zu sagen, Jungs, Mädchen, ich muss jetzt nach Hause. Was jetzt schon nach Hause? Bist du krank? Was ist dann passiert? Schimpfe deine Eltern? Stehst du jetzt unter der Knute deiner Frau? All diese Argumente werden kommen. Und das bedeutet natürlich auch für diesen jungen Menschen, nun sozusagen dieses Werk zu setzen. Der Teufel bringt ihm aber diese Angst. Er wird schweigen, mitmachen und am Morgen eben nicht zum Gottesdienst gehen können. Der Teufel arbeitet mit Angst. In der Familie das Gleiche. Einer in der Familie beginnt nun wieder ein christliches Leben. Sonntags zum Beispiel Kirche. Was ist da mit dir passiert, mein Sohn? Willst du Mönch werden? Bist du jetzt bei den Fanatikern? Man muss doch nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Angst. Der junge Mensch will diesen Kampf weder mit den Freunden führen, noch in der Familie führen. Und oftmals kann es noch sehr viel weitergehen, bis hin zu Mobbing am Arbeitsplatz und viele, viele andere Dinge, die wir jetzt nicht aufzählen können und wollen. Aber es macht deutlich, der Teufel arbeitet mit Angst. Gott arbeitet mit Liebe. So kommen wir zum nächsten Punkt, der sozusagen diesen Eintritt in die Arche beschreibt. Es ist die Freiheit. Da Gott nicht mit der Angst arbeitet, sondern mit der Liebe, arbeitet er mit der Freiheit. Das heißt, als er Noah aufgerufen hat, die Arche zu bauen, war Noah frei, Nein zu sagen. Er hätte wie die anderen auch von der Sintflut hinweg gewischt werden können mit seiner Familie. Als Abraham von Gott den Ruf erfährt, ins gelobte Land zum ersten Mal davon hörend zu ziehen, alles zu lassen und mit seiner Herde Familie loszuziehen, was damals sicher nicht ein einfacher Akt war, die konnten sie ja nicht ins Flugzeug setzen und da irgendwo hinfliegen, sondern da ging es um Leben und Tod, da war er frei. Er hätte auch Nein sagen können. Als der Erzengel Gabriel zu Maria kam, um ihr die frohe Botschaft zu bringen, Christus zu bringen, die Beschaffung des Heiligen Geistes anzukündigen, war die Allheilige frei, auch Nein zu sagen. All diese taten es nicht. Sie sagten in Freiheit Ja. Daher konnte eben Abraham ins gelobte Land ziehen. Daher konnte die Allheilige eben auch die Gottesgebärerin werden. Es wäre ein eigener Vortrag, einmal darüber zu reden, warum es wichtig ist, in unseren, auch in den Übersetzungen, nicht das Wort Gottesgebärerin zu vermeiden. Oftmals habe ich heute den Eindruck, bei zumindest den deutschsprachigen Gebetbüchern, wenn ich sie dann mit den Urtexten im Griechischen vergleiche, dass man systematisch das Wort Gottesgebärerin vermeidet. Dabei ist Gottesgebärerin etwas anderes als Gottesmutter. Beide Begriffe sind wichtig. Ohne diese Freiheit der Gottesmutter und ihrem freien Ja wäre also Gott nicht so schnell und in dieser Art zumindest Mensch geworden. Und so ist es auch mit uns. Wer in diese Arche eintritt, ist frei. Gestern hatten wir eine Taufe. Wir werden sehen, das Eingangstor selbst ist ja die Taufe. Bei dieser Taufe aber, bevor sie gespendet wird, wird der Täufling gefragt. Nun, wenn es ein Baby ist, das Baby kann nicht antworten, also antwortet der Pate für das Baby. Beim Erwachsenen, wie ich es oft erlebe, fragen wir natürlich diesen Erwachsenen selbst. Und genau da geschieht dieser Akt der Freiheit. Er wird gefragt, widersagst du dem Satan? Und er sagt, frei? Ja. Glaubst du an Christus? Und er sagt, frei? Ja. Keiner in der Orthodoxie, und das ist etwas Wesentliches für uns, ist gezwungen, orthodox zu werden. Und ich bitte Sie alle, nie auf jemand Druck auszuüben. Gott liebt und ehrt die Freiheit des Menschen. Und Sie wissen, dass gerade auch im Westen oft diese Freiheit nicht geachtet wurde, wenn mit Gewalt bekehrt wurde, wenn Druck ausgeübt wurde, wenn es zu Gewalttaten im Namen Gottes kam. Was würde es nützen, wenn ich jetzt unseren Trifon, der mit mir gekommen ist und vielleicht nicht orthodox wäre, ist es, Gott sei Dank, aber ich würde ihn zwingen ins Taufbecken. Gott sieht sein Herz. Und Gott sieht, dass er in seinem Herzen nicht orthodox werden will, nicht Christ werden will. Also was nützt es, wenn ich ihn ins Taufbecken setze und zwinge zur Taufe, zum Glauben? Das funktioniert nicht. Wer eintritt in diese Arche, in dieses Schiff, muss frei eintreten. Er muss erkannt haben, aus sich selbst durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Wir werden sehen, wie wichtig genau das ist. Dass sozusagen sein Leben in seiner Situation, in der er sich befindet, eben ein Leben ist, gleichsam der Sintflut, wo es keine Hoffnung gibt, wo er am Ertrinken ist, wo er leidet. Auch das stelle ich immer wieder heute fest, dass man es bereits den Gesichtern ansehen kann, dass die Menschen selig am Ertrinken sind. Die haben schon diese Todesangst in den Augen, in den Gesichtern. Die Leute sind heute nicht mehr glücklich, zufrieden, innerer Frieden. Wer rausgeht, es passiert irgendetwas Kleines, sofort wird geschrien und geschimpft und man wird niedergemacht oder man lässt sich niedermachen oder macht den anderen nieder. Etwas, was immer zeigt, hier ist Panik, hier ist Angst. Denn wer zum Beispiel schwimmt und schwimmen kann, wird ruhig dahin schwimmen. Der Angst bekommt, der Panik bekommt, wird klammern und wird sich wehren und wird den anderen, der ihn vielleicht retten will, noch mit heranziehen. Genau das erkennen wir heute. Mehr vielleicht denn je, weil die Gesellschaft in sich krank geworden ist und am Ertrinken ist, in dieser Sinnflut mit hineingenommen ist und mitgerissen wird. Also, jeder Mensch, der diese Situation erkennt, durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, jeder Mensch, der erkennt, das, was ich bisher geglaubt habe, das, was ich bisher für richtig gefunden und empfunden habe, das zieht mich hinab. Das macht mich ja gar nicht glücklich. Das macht mich ja gar nicht frei. Sondern das bindet mich, das knebelt mich. Wir reden im geistlichen Leben von Buffy, von Leidenschaften. Die Leidenschaften sind jene Fesseln und Ketten, die mich sozusagen an diesen Felsenketten kleben lassen, der mich hinabzieht in diese Sintflut. Wenn ich also das erkannt habe und nun vor mir sehe diese Arche, wie Christus mich ruft, wir in Freiheit, als mein Erlöser, als jener, der mich liebt, der durch sein Tod, sein Blut sozusagen diese neue Arche errichtet hat. Er ist der neue Noah. Wie er mich also ruft, wie einst Noah die Tiere zur Arche gerufen hat. Und ich dann frei in dieser meiner seelischen Not schreie, ja Herr, auch ich möchte hinein. Derjenige ist willkommen, in die Arche zu treten. Kein anderer, denn man ist frei. Die Leute damals, zur Zeit Noah, standen davor und lachten. Der spinnt, mitten auf dem Land ein großes Schiff zu bauen. Stellen wir uns heute mal vor, wir würden genauso reagieren. Da baut einer, was weiß ich, na gut, Hamburg braucht Schiffe, aber gehen wir mal in die Alpen, irgendwo nach München oder sonst wohin und dann wird da einer eine große Arche bauen, wird man sagen, na, irgendwo tickt der nicht richtig. Und man ginge nicht sozusagen dieser Einladung nach und ginge hinein. Wir wären genauso. Nur im geistlichen Leben gibt es auch diese Arche. Und manche Leute sagen, die braucht es nicht. Und es sind sogar viele, die das sagen. Die in ihrer Situation, obwohl unglücklich, ja, psychologisch krank, nur noch leben können mit Happenings, mit Alkohol, mit Drogen, mit Fernsehen, mit Arbeitssucht und was weiß ich, ihr Leben überhaupt noch erträglich machen können, die stehen vor dieser Arche und lachen. Freiheit. Keiner ist gezwungen, hineinzugehen. Aber es gibt Gott sei Dank auch jene Menschen, die merken, ja, etwas stimmt mit meinem Glauben nicht, etwas stimmt mit meinem Leben nicht, mit dem, was ich bin. Ich muss in diese Arche hinein. Und zwar nicht ein Müssen des Zwanges von außen, sondern der inneren Not. Und Sie glauben nicht, wie viel solcher jungen Menschen ich so schon gehabt habe in meinem Leben. Die kamen völlig krank, leidend, weinend. Und dann werden sie angesprochen von einem Mann und sagen, hast du schon mal gebeichtet? Und die sagen, was ist das überhaupt? Beichte. Orthodox. Und der sagt dann, komm doch heute Abend, da kommt ein Vater. Und diese Seele kam und hat geweint. Aber sie kam freiwillig und sie hatte ihre Not. Es schmerzte sie ihr Leben. Und sie hörte zu. Wiederum frei. Und ich sagte einige Punkte, die notwendig sind. Wie die Liturgie am Sonntag, einige andere Punkte, kleine Schritte, wenige Dinge. Und fragte sie, willst du das tun? Kannst du das tun? Und sie sagte zu mir, ja, ich probiere es. Freiwilligkeit, auch da. Gott zwingt niemand. Und sie begann es. Und heute, wenn sie diese und viele andere sehen würden, würden sie Gott preisen und loben, denn sie haben hier junge Menschen vor sich, die mitten in der Sinnflut dieser Welt in der Arche sind. Glücklich, Frieden haben. Und die sehr traurig waren, als ich jetzt für zwei Wochen nach Deutschland ging, und sie sagten, Vater, jetzt müssen wir 3 Wochen auf die nächste Beichte warten. Aber dann sofort sagten die auch, jetzt verstehen wir die vielen, die in Deutschland leben, die ja monatelang auf die Beichte warten müssen. Also meine geistigen Kinder, sie haben die Gelegenheit, öfters zu gehen. Ja. Was anderes, sie haben ihre Priester. Also das kann geschehen in dieser Freiheit. Frei müssen wir zu dieser Arche, die wir Kirche nennen, kommen. Und der frei kommt, steht also nun vor dieser Tür. Und wie ich vorhin kurz erwähnt habe, die Tür selbst ist die Taufe. Meine Lieben, Sie glauben nicht, wie lebensnotwendig die Taufe ist. Für diese Welt, natürlich noch viel mehr für die ewige Welt. Die Taufe ist das Eintrittstor in die Arche. Die Taufe, die uns sozusagen die Gelegenheit und die Möglichkeit gibt, hineinzutreten in diese neue Welt, obwohl wir unsere alte Welt gar nicht verlassen. Das klingt ja ein bisschen paradox, aber ich habe es ja schon angesprochen. Derjenige, der eintritt in diese geistliche Arche, in dieses Schiff, er bleibt ja in dieser Welt. Und so sagen wir ja auch, wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Das heißt, wir leben zwar auf dieser Erde, aber wir sind nicht mehr Kinder dieser Erde. Denn in der Taufe wird der alte Mensch abgelegt. Also der eintreten wollte, erfährt eine Umwandlung und er legt den neuen Menschen an. Ich will es kurz erklären, was die Taufe anrichtet mit der Seele. Sie wissen, Hierosin, also das Priestertum, die Orthodoxie, wird sehr hoch gehalten, heilig gehalten. Und Hierosin, also die Priesterwürde, kann nur erlangen jener junge Mann, der rein gelebt hat in seinem Leben. Wer einmal sich verfehlt hat, normalerweise, kann nicht mehr die Priesterwürde erlangen. So sagen es uns die Väter, die Kanones der Kirche. Er kann heilig werden, er kann Staretz und Hieronymus werden, alles Gott sei Dank, aber er kann nicht an den heiligen Altar treten. Das ist vorbei. Auch mit der Beichte wird diese Narbe sozusagen nicht ausgelöscht. Die Sünde wird ausgelöscht, aber sozusagen sein Leib, seine Seele ist nicht mehr fähig, die Hierosini vom Bischof zu empfangen. Wenn nun ein Ungetaufter so etwas gemacht hat und er wird getauft, dann in der Tat, dieser Mann kann die Priesterwürde empfangen. Weil die Taufe in der Tat sozusagen eine Neuschöpfung bedeutet. Die Taufe ist etwas Geheimnisvolles. Wir sehen es vielleicht oft bei den Babys nicht so sehr, obwohl man es auch erkennen kann. Bei den Erwachsenen, und hier rede ich aus meiner Erfahrung und viele meiner Väter noch viel mehr, also zusammen mit mir sozusagen, gingen bis jetzt 36 Erwachsene den Weg hin zur Taufe. Und unsere Väter schon viel mehr. Und jedes Mal bei der Taufe erleben wir die Veränderung des Antlitzes. So sehr, dass es Väter gibt, die vor der Taufe Fotos machen und nach der Taufe ein Foto machen. Und jeder, der es sieht, erkennt die Veränderung des Antlitzes. Und das Antlitz ist auch immer sozusagen das Antlitz der Seele. Die Augen sind Spiegelbild der Seele. Und von einem Beispiel kann ich nur erzählen, eine Frau mit 70 Jahren wurde getauft. Gott sei Dank. 7 Jahre ist sie jetzt schon orthodox und ein großes Vorbild auch für mich. Und sie lebte also bei uns unten im Nonnenkloster, ohne dass irgendjemand von den Besuchern wusste, dass sie getauft wird. Sie wurde auch in einem Medochion des Heiligen Berges getauft. Und als wir zurückkamen und sie kamen wieder ins Kloster und kamen dann zu uns hoch ins Männerkloster, wir sind oben am Berg, das Nonnenkloster ist unten, kamen einige Leute, die sie vorher bei Gottesdiensten ab und zu schon gesehen hatten. Und die sagten zu mir, Pater Paisios, was ist eigentlich mit dieser Deutschen passiert? Was soll denn mit der passiert sein? Im Moment habe ich gar nicht geschnallt, sozusagen, was die meinen könnten. Und dann sagten die zu mir, die schaut ganz anders. Und da sagte ich, die ist ja getauft worden, die ist Christ geworden. Also nicht nur sozusagen psychologisch, dass ich das für mich so empfinde, ich sehe jetzt die Augen und sage, die ist getauft, die haben sich verändert. Sondern Leute, die von der Taufe nichts wussten, sahen an diesem Blick, da hat sich etwas verändert. Und in der Tat, dieser Eintritt in die Arche verändert die Seele. Die Seele wird sozusagen zwar nicht neu geschaffen, denn wir haben nur eine Seele, aber sie kriegt eine neue Qualität. Das Göttliche zieht sozusagen ein. Der Heilige Geist zieht ein in diese Seele. Und daher, wie gesagt, die Taufe, die den Menschen sozusagen zu einer Neuschöpfung macht, zu einem neuen Menschen. Und als solcher tritt er ein in die Arche. Nun ist die Frage oft gestellt, was ist dann mit den Leuten, die nicht getauft werden? Ist ja auch eine Frage. Viele werden ja leider nicht getauft. Und wenn ich hier von Taufe rede, meine ich nicht als orthodoxer Priestermönch, zuallererst einmal die orthodoxe Taufe. Das muss ich auch immer wieder fest bekennen. Was ist nun mit den Leuten, die sozusagen nicht getauft werden? Das sind doch auch gute Leute. Und in der Tat, das schmerzt mich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch ein Hoffnungsschimmer immer. Ich treffe oft viel bessere, gute Leute, die nicht getauft sind, als gute Leute, die getauft sind. Zugleich muss ich aber auch mit unseren Vätern sagen, dass die Hölle voll ist mit guten Menschen. Gut zu sein reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Genauso wenig wie ausreicht, dass ich getauft bin und meine dann gerettet zu sein und kann munter drauf lossündigen, was weiß ich, ich komme ja in den Himmel. Beides ist Trugschluss. Wer in die Arche eintritt, hat eine hohe Verantwortung. Eigentlich müsste derjenige Vorbild sein für alle Leute in dieser Welt. Aber nun zurück zur Frage, was geschieht eigentlich mit den Leuten, die nicht getauft wurden? Und dann auch irgendwann sterben. Keiner von uns bleibt, ob getauft oder ungetauft. Ich habe noch von keinem gehört, der geblieben ist in dieser Welt. In der Tat, das ist ein großes Geheimnis. Ein schaudererregendes Geheimnis eigentlich. Denn Christus spricht davon, dass derjenige gerettet ist, der getauft wird. Das sind die Worte unseres Herrn. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Aber sofort stellt sich die Frage, ja Herr, was ist aber mit denen jetzt, die gar nichts dafür können? Also Leute, die noch nie etwas von Christus gehört haben, als Beispiel. Oder Leute, die sozusagen jenseits von den christlichen Konfessionen, zum Beispiel von der Orthodoxie, noch nie was gehört haben. In der Tat, eines müssen wir festhalten. Gott will die Rettung aller Menschen. Denn was ist er nach Johannes? Er ist die Liebe. Auch etwas Wichtiges in unserem Leben, in unserem orthodoxen christlichen Leben. Immer wieder zu verstehen und zu kapieren, Gott ist die Liebe. Er ist nicht derjenige, der da sitzt und nur darauf wartet, was macht unser Johannes falsch, wo macht er Fehler, um sich das gleich aufzuschreiben, das macht der andere. Das macht der Böse. Der sitzt neben uns und freut sich über das, was wir falsch machen und schreibt es auf, um es sozusagen festzuhalten für jenen Tag, wann die Seele geht. Gott ist der andere. Gott liebt uns. Und daher würde er am liebsten eigentlich die Augen verschließen vor unseren Sünden. Nicht nur, weil wir ihn furchtbar sind, sondern weil er uns liebt. Und deswegen hat er sogar seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit die Möglichkeit besteht, dass diese unsere Sünden auch wieder ausgelöscht werden und dass wir in diese Arche eintreten können. Also bitte, die Orthodoxen sehen immer jenen liebenden und gerechten Gott, aber jenen liebenden Gott vor Augen. So wie es uns Christus auch im Evangelium immer wieder zeigt. Er ist der Liebende. Er ist derjenige, der uns nachgeht, der versucht, sozusagen uns Mut zu geben, Kraft zu geben. Und daher gilt da diese Liebe natürlich für alle Menschen. Keiner ist von dieser Liebe Gottes ausgeschlossen. Auch war es nicht Judas. Auch Judas war in dieser Liebe Gottes. Aber er selbst hat sich ausgeschlossen. Also diese Liebe Gottes gilt für alle. Und Gott macht diese Liebe auch nicht abhängig von meinem Heiligkeitsgrad. Ja? Also Gott liebt auch den größten und schlimmsten Sünder dieser Welt. Also, die Rettung der Seelen ist die Liebe Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wir kommen zurück zur Freiheit. Nur an dem wird diese Rettung geschehen, der frei sagt, ja, Herr, ich glaube und ich liebe dich. So. Zurück zur Frage, was geschieht also mit denen, von denen Gott eigentlich will, dass sie gerettet werden, aber nicht getauft sind? Also nicht in diese Arche hineinsteigen. Wir haben gesagt, dass Christus davon sagt, wer nicht in diese Arche einsteigt, nicht die Taufe empfängt, wird auch nicht gerettet. Aber diese Unschuldigen jetzt, die sozusagen nicht in Freiheit Ja oder Nein sagen konnten, um die geht es. Also die sozusagen nicht die Chance hatten, Ja zu Christus zu sagen in diesem Leben. Warum auch immer. Da gilt in der Tat, Gott will die Rettung der Welt, die Rettung der Seelen. Er wird nie jemand ausschließen, der nichts verbrochen hat. Das würde der Liebe widersprechen. Und diese Seelen haben die Chance, sozusagen, dürfen vertrauen, die Hoffnung und die Zuversicht haben, dass Gott den Himmel auffällt für sie. Aber das ist in der Barmherzigkeit Gottes. Es steht uns nicht zu, weder deren Schicksal noch ihr zukünftiges Leben zu beurteilen. Für uns wichtig ist, dass die Arche jenes Gefährt ist, mit dem wir sozusagen durch diese Welt hin zum ewigen Leben pilgern. Was mit jenen ist, die außerhalb der Arche sind? Ob die freiwillig Ja oder Nein sagten, ob die hinein wollen oder nicht, ist nicht für uns bestimmt. Das liegt in der Hand, im Herzen Gottes. Ja? Und es würde uns auch viel zu weit wegtreiben von dem, und jetzt komme ich eigentlich zum zweiten Teil, wegtreiben von dem, jenen Teil, der für uns wichtig ist. Ich habe allgemein nun von diesem Eintritt in die Arche gesprochen. Aber wir sind ja schon zumindest zum großen Teil drin, also in dieser Arche der Christenheit, der Orthodoxie. Was ist nun mit uns? Brauchen wir nun nicht mehr irgendetwas zu tun? Reicht es nun, in dieser Arche zu sein, auf dem Liegestuhl sozusagen, die Sonne auch uns scheinen zu lassen? Hamburg hat sich ja jetzt die zwei Tage, wo ich da bin, auch von der ihr sonnigen Zeit gezeigt. Also reicht es, wenn ich da auf dem Liegestuhl liege und mein Longdrink habe, die Sonnenbrille aufziehe und meine, gut, das Schiff fährt ja nun zum Himmel, habe keine Probleme mehr. Das in der Tat wäre ein Trugschluss. Denn das, was ich allgemein gesagt habe über diese Sinnflut, diese Erfahrung, dass ich in Gefahr bin, verloren zu gehen, die mich dann drängt, hineinzugehen in dieses Schiff, diese Erfahrung mache ich auch als orthodoxer Christ. Auch ich mache die Erfahrung, dass ich Sünder bin. Obwohl getauft, obwohl, wir werden einen anderen Vortrag dann über die Myrrhensalbung halten, obwohl ich das erfahren habe, erlebe ich wieder, ich mache doch fast alles falsch. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich bin jetzt Mönch, ja, schon eigentlich sehr viele Jahre, Priestermönch, sogar noch die Priesterwürde. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich mache fast alles falsch. Und es gibt so ein schönes Wort im Deutschen, wer arbeitet, macht Fehler. Nur der nicht arbeitet, macht keine Fehler, aber im geistlichen Leben macht der den größten Fehler. Ja? Also wer dann in diesem Liegestuhl bleibt, macht den größten Fehler. Nein. Wir in der Tat haben sozusagen die gleiche Erfahrung wie die anderen. Aber wir haben den Segen schon drin zu sein in dieser Art. Und darum geht es nun, an diesem Leben zu arbeiten. Es ist das große Abenteuer unseres Lebens, getauft zu werden, einzutreten in diesem Schiff. Und wir dürfen uns unter keinen Umständen vorstellen, das sei langweilig. Oft werde ich gefragt, was macht ihr Mönche eigentlich im Kloster? Ist das nicht langweilig? Besonders die jungen Leute, die kommen. Es kommen ja sehr viele Deutsche zum Beispiel oder andere Fremde natürlich, aber auch viele Griechen, die keine Ahnung haben vom geistlichen Leben und sagen, Vater, ist das nicht langweilig? Das sage ich immer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo aufhören. Von Langeweile keine Frage, nicht nur vom Tagesablauf oder von unseren Arbeiten, aber besonders auch, was das geistliche Leben betrifft. Es ist nicht so, dass wir sozusagen arbeiten, beten, lesen, sondern die Hauptarbeit liegt im Kampf mit dem eigenen Ich, mit dem Ego. Wenn man sagt, Barabbaistus, morgen früh machst du das, am Nachmittag das. Eigentlich hatte ich ein anderes Programm an dem Tag. Ich wollte mich um die Oliven kümmern, ich wollte, was weiß ich, putzen. Das ist Kampf. Mein Ich sagt, das muss ich doch eigentlich. Dann kommt mein Herrgott und sagt, lass das, lass Kampf. Es geht ums Fasten. Ich weiß noch damals, als ich war ja so, wie lange war ich eigentlich Mönch in der katholischen Kirche? 20 Jahre. Und wurde dann orthodoxer Mönch. Also habe diese Umkehr in einer intensiveren Form dann Gott sei Dank erfahren. Und das Erste, was ich dann erfahre, ja, also Mittwochs, Montags, Mittwochs, Freitags, Fasten. Na gut, was kann das schon bedeuten? Griechisch habe ich auch nicht verstanden am Anfang. Und dann erlebte ich, was das Fasten bedeutet. denken Sie ja nicht, das hätte ich mit Freude getan. Ja. Ich habe das getan freiwillig, aber es war ein Kampf. Ein Kampf. Ich als Deutscher komme nach Griechenland, das Essen sowieso schon gewöhnungsbedürftig, ohne Fasten, für mich jetzt. Dann kam das Fasten hinzu. Nach einer gewissen Zeit dachte ich, irgendwo habe ich es jetzt geschafft. Dann kam die große Fastenzeit. Und am großen, am reinen Montag, also am Sonntag davor, am Abend, macht unser Abt eine Ansprache über das Fasten. Ich wieder nichts verstanden. Fragte danach, wie läuft das ab morgen? Und mein Mitbruder, der Deutsch konnte und kann, sagte zu mir, also ab jetzt bis Mittwoch weder essen noch trinken. Ich dachte, weder essen noch trinken. Auch kein Wasser, auch kein Wasser. Sie glauben nicht, allein der Logismus, der Gedanke, dass ich jetzt 3 Tage ohne das auskommen muss, was das für einen Kampf in mir ausgelöst hat. Das kann ich nicht, das ist doch verrückt. Was weiß ich. Und mit Gottes Gnade habe ich es geschafft. Also, das geistliche Leben, wenn wir von dem reden, ist nicht langweilig. Das bedeutet Kampf, Ringen. Meine jungen Studenten, nachdem die also endlich in der Fuhr, wie wir sagen, waren, trafen wir uns einmal dienstags vormittags zum Kaffee. Also wir treffen uns nicht nur zum Beichten, sondern auch zu einem Kaffee am Dienstag, damit wir über Themen reden können, so wie jetzt, oder Fragen stellen können. Und wir hatten ein Rendezvous für 11 Uhr, ungefähr, 11, halb 12. Und die ersten kamen dann auch schon, und nach einer Stunde kamen die letzten. Und ich habe geschimpft. Wir sind schon eine Stunde da, irgendwann muss ich auch wieder an die Uni gehen, um weiter zu lesen. Und dann sagt sie, ja Vater, entschuldigen Sie, wir mussten noch frühstücken. Ich sagte, frühstücken? Um 10:30? Ja Vater, wir stehen um 10:30 auf. Die sehen mein Gesicht. Und dann sagt einer ganz brav und mein ganz lieber Kerl, müssen wir das jetzt auch noch bekämpfen? Ja natürlich müssen wir den Schlaf bekämpfen, aber das stellen wir ein bisschen hinten an. Heute haben sie es geschafft, Gott sei Dank mit Gottes Hilfe. Und sie stehen so zwischen 7 und 8 auf. Ein großer Kampf. Also, das geistliche Leben ist nichts Langweiliges. Weil man muss an sich arbeiten, man muss ringen, man muss diesen Baum beschneiden, dass er Früchte bringt. Ich meine, Sie leben hier in Hamburg in der Stadt, Sie haben vielleicht keine Obstbäume, weiß ich nicht, wie das ist. Aber wir zu Hause auf dem Land. Hast du Obstbäume? Nein, keine. Aber wir auf dem Land haben sowas immer gehabt. Und wir wussten, wir müssen die Bäume beschneiden, damit sie Frucht bringen. Große Bäume mit viel Laub sind zwar schön im Sommer, um sich drunter zu setzen, aber Früchte werden zu wenig bringen. Und so ist es in unserem geistlichen Leben. Man muss diesen Baum beschneiden, das tut dem Baum weh, er blutet. Ja. Aber es ist notwendig, damit er Frucht bringt. Und somit ist dieses geistliche Leben eben nicht langweilig. Und das erzähle ich dann auch immer diesen Leuten, dass es im Kloster nun nicht langweilig zugeht. Und das ist auch genauso in ihrem christlichen Leben, wenn sie dieser Art hier sind und dieses Leben ernst nehmen, wird es nicht langweilig sein. Ganz und gar nicht. Sie werden viel zu tun haben. Sie brauchen auch diesen Gärtner, der ihnen das Wissen sozusagen beibringt, wie sie diesen Baum beschneiden müssen. Diesen Gärtner nennen wir natürlich Christus, unseren Herrn. Aber er hat sein Werkzeug und es ist der geistliche Vater, der Ephemerius, der Priester, die Kirche, die geistlichen Väter. All das wird ihnen helfen, das Know-how zu bekommen, um ihren eigenen Baum sozusagen so zu hegen und zu pflegen und zu beschneiden, dass er Frucht bringt. Und das ist was Wunderbares. Wer ein solches christliches Leben lebt, von Anfang an, wenn dieser Arche eintritt, der in der Tat hat keine Langeweile. Für den ist der Glaube nichts Langweiliges, Ödes. Das Problem, das wir ja heute haben, auch innerhalb unserer Orthodoxie, ist ja genau das, dass man kein geistliches Leben pflegt. Daher der Sonntagsgottesdienst, hoch 3 Stunden, 2 Stunden, weiß nicht, wie lange bei euch geht, gibt ja auch welche, die kürzen noch mehr, weil es zu langweilig wird. Und da kommen die gleich mal zu uns und sehen uns Mönche 5, 6, 9 Stunden, 15 Stunden in der Kirche an einem Stück. In der Karwoche, zumindest ab Karmittwoch, also hohen Mittwoch, verlassen die Mönche eigentlich fast gar nicht mehr die Kirche bis zu Osternacht. Also dieser Unterschied. Nun, warum ist es öde, langweilig? Warum aus dieser Langeweile heraus beginnen dann die Krankheiten zu kommen, die Viren? Da kommen plötzlich Sekten und fangen an zu wuhlen. Da macht der Atheismus sich breit und der ein oder andere Orthodoxe sagt, ja, Kirche, Glaube, was bringt mir das eigentlich? Eigentlich haben die recht, das ist Geldmacherei. Da geht es um Macht und Einfluss, je nach Land, je nach Staat, vielleicht unterschiedlich. Aber um diese Dinge geht es vielleicht. Da geht es darum, alte Omas irgendwie eine kleine Freude zu bereiten oder die Geldbeute zu öffnen. All das werden wir hören. Das heißt, Staats, Mut, Kampf, Energie geht es über in Müdigkeit, in Trägheit, in Ödheit. Und dann kann die Krankheit zuschlagen und plötzlich ist da ein orthodoxer junger Mensch, der in Sekten gerät und da plötzlich hinrennt, gar nicht genug Zeit verbringen kann, der sich für die Leute einsetzt, für diese Plani, für diese Verwirrung. Da ist plötzlich ein junger orthodoxer Christ, der im Satanismus seine Heimat findet, der vielleicht sogar zu anderen Religionen übertritt und da plötzlich mannhaft kämpft. Ja. Hat er diese Energie in seiner Kirche nicht gehabt? Nein. Warum? Er war zwar in dieser Arche, aber er war auf dem Liegestuhl. Und Müßiggang ist aller Laster Anfang. Es beginnen also diese Krankheiten des geistlichen Lebens. Man flieht diesen geistlichen Kampf hin zu Hobbys, zu, mein Lieblingsausdruck, deutsche Vita. Ja, also die Jugend sieht da nicht mehr ihren hehren Kampf in diesem Kämpfen gegen den Egoismus, der notwendig ist. Wer nicht diesen Kampf kämpft, wird keine gute Ehe leben, wird in keiner Gemeinschaft ein gutes Mitglied sein, denn er wird nur das Seine wollen, auf Kosten der anderen. Und wenn Sie daher auch heute unsere Gesellschaft betrachten, genau das ist das Problem. Jeder schaut auf das Seine, koste es, was es wolle, und sei es das Leben des anderen. Brauche ich keine Beispiele zu bringen, Sie leben eher in dieser Welt als ich, obwohl auch wir natürlich damit zu kämpfen haben. Also, man ist dann eben in dieser langweiligen Ruhephase, die Krankheiten schlagen zu, Hedonismus, all diese Dinge, Egoismus, die Leidenschaften. Und daher kann der Teufel mit seinen Mikrobien, mit seinen Bakterien und Bazillen natürlich auch gut arbeiten. Und da ist plötzlich ein junger Mensch, der eigentlich sogar Papadaki war, also wie würde man natürlich sagen, Ministrant, also in die Kirche ging, gearbeitet hat. Und plötzlich driftet er ab. Nein, auch wer in dieser Arche eintritt, die das Gleiche, wie ich am Anfang gesagt habe. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer, sagt uns Johannes. Das heißt, wir müssen gerade, wenn wir in der Arche sind, immer diese Liebe hegen. Und das ist für heute der letzte Teil. Ich rede schon wieder zu viel, aber den möchte ich noch mit hineinnehmen, bevor wir dann das nächste Mal einen Schritt weitergehen. Diese Liebe hegen, was bedeutet das? Immer wieder in der Exomoleus, in der Beichte, ich bringe deshalb diese Beispiele, weil da die Leute am ehrlichsten sind, weil es daher am intensivsten ist und da es auch am deutlichsten wird. Sagt einer zu mir, Vater, ja, ich habe meine Freundin eigentlich geliebt oder meine Frau. Aber irgendwann ist diese Liebe kleiner geworden. Zum Schluss war sie gar nicht mehr da. Aber das ist wohl die Gesetzmäßigkeit, denn bei der Trauer ist es ja auch so. Also wenn jemand stirbt, ist die Trauer stark, es schmerzt, wir weinen, aber im Laufe der Zeit ebnet es doch ab und es ist auch gut so. Dann sagte ich zu ihm, ja, bei der Trauer ist das wichtig, denn wenn man sich vorstellen würde, Papa stirbt, Schmerz, Mama stirbt, der Schmerz wird noch mehr, weil der erste ja gar nicht abebnet. Dann stirbt vielleicht sogar ein Kind oder Freunde und man würde das summieren und immer mehr. Der Mensch könnte das nicht ertragen. Das muss so sein. Die Trauer ebnet ab, besonders im christlichen Leben, weil die Hoffnung nach dem Tod da ist. Aber sage ich, bei der Liebe darf es nicht so sein. Eigentlich müsste die Liebe immer stärker werden. Nur das Problem ist, dass wir die Liebe nicht hegen und pflegen. Das heißt, ich bin verliebt, es sind ja einige junge Leute hier unter uns, also merkt euch das gut, da ist das Gefühl stark da, wir haben viel Zeit für den zukünftigen Lebenspartner, wir haben schöne Begriffe, Namen für den Lebenspartner, also für diesen zukünftigen Lebenspartner. Wir haben viel Fantasie, wie wir ihm Freude bereiten können. Wir bringen Blumen mit, wir machen kleine Geschenke, wir machen Ausflüge. Dann machen wir einen Sprung. 30 Jahre später, die schönen Namen für den Partner sind verschwunden. Er wird zum Alten, zum Elefanten, was weiß ich, zum Krabbel. Ja? Geschenke gibt es schon lange nicht mehr, gezwungen nur beim Geburtstag, zu Weihnachten, da muss man halt was kaufen, damit es eine schöne Atmosphäre ist. Und dass man da Fantasie entwickelt, wie man dem anderen seine Liebe zeigen könnte, die ist schon lange weg. Und das ist noch die gute Situation, oft schon längst entwickelt man Fantasie und Geschenke für jemand anders. Da in der Tat geht die Liebe aus. Nein, die Liebe ist wie eine Flamme, wie ein Feuer. Das muss man hegen. Da muss man Holz, Öl, Gas, was weiß ich, reingeben, damit die Flamme am Brennen bleibt. Man muss Emma geben, Blut geben für die Liebe. Wer meint, sich auf der ersten Phase der Verliebtheit ausruhen zu können, in der Tat, der wird sehr bald merken, dass die Liebe erlöscht. Die Liebe ist etwas, das uns geschenkt ist, das wir erringen müssen, sowohl in diesem persönlichen Leben, das ich als Beispiel gegeben habe. Das heißt, wenn ich eben nun verliebt bin, dann gilt es, diese Verliebtheit zur reifen Liebe zu führen. Ich muss investieren, mein ganzes Leben immer wieder von Neuem, darf nicht aufhören und sagen, jetzt ist es genug, jetzt muss man meine Frau was machen. Ja? Nein. Ich muss immer wieder das Meine hineingeben, damit diese Flamme am Brennen bleibt. Und so ist es genauso mit meiner Liebe zu Christus. Wenn ich als Mönch, der ich Mönch wurde, weil ich Christus liebe, und daher also meinen Baum beschneide, mit all den Bewegungen, die ich vorhin gesagt habe, und es gibt noch viel mehr, als nur hier sozusagen das Fasten oder das Schlafen, dann tue ich es, weil ich erfahre, je mehr ich gebe in diese Liebe hinein, umso mehr empfange ich. Deswegen diese großen geistlichen Väter auch der Neuzeit. Ich bleibe jetzt bei der Neuzeit. Wir können das ganze Synaxarium, also die ganzen Heiligen, nennen. Aber wie man sieht, wie die in dieser Liebe Gottes leben, was die investiert haben, was die gegeben haben, sozusagen ihr ganzes Leben, ihr ganzes Blut, ihr ganzes Dasein und was sie von Gott empfangen haben. Diese Liebe ist nicht erloschen, die ist immer stärker geworden. Während es bei uns eben oft so ist, dass die Flamme in der Taufe uns gegeben wird, bei diesem Eintritt in die Arche. Wir aber dann denken, auf den Liegestuhl, da ist es jetzt wunderschön, ich bin ja getauft, ich liebe, ich glaube an Gott. Und bis man sich verschaut hat, hat man schon längst die Arche wieder verlassen. Nein, so wie es bei der Beziehung zum Partner ist, oder sein sollte, so ist es auch in meiner Beziehung zu Gott. Hier muss ich etwas hineingeben. Hier muss ich sozusagen Holz und Öl geben, mein Blut geben. Ich muss etwas investieren in diese Liebe. Weil Gott hat mir alles gegeben. Und Christus sagt immer, keiner hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für den anderen. Das heißt, mein ganzes Leben wird zum Brennholz. Ein schönes Beispiel diesbezüglich ist der Neumärtyrer Michael von Thessaloniki. Den werden Sie nicht kennen, daher erzähle ich das ganz kurz. Er war also Bäcker, ganz jung, so 21 Jahre, hat in Thessaloniki, so einem Eckhaus, war so eine Bäckerei, da hat er gewohnt und gearbeitet. Und er war sehr beliebt eigentlich auch. Und das war damals den Mohammedanern und anderen ein Dorn im Auge. Eines Tages spielten dort ein paar Kinder. Und die sagten dann, weil dieser Michael gerne über den Glauben erzählt hat, ja, der hat über den christlichen Glauben erzählt und andere nahmen dies zum Anlass zu sagen, der macht Apostolat, der macht Mission und damit war er zum Tode verurteilt. Das ist in den islamischen Staaten eben nicht erlaubt. Er wurde dann also zum Tode verurteilt, aber sie wollten kein Geld ausgeben, um den Scheiterhaufen zu errichten. Vielleicht hatten sie auch kein Geld, wir wollen die guten Gedanken hegen. Was macht dieser Michael? Er selbst geht hin zum Markt, kauft das Holz, damit man ihn verbrennen konnte. Ja. Man muss sozusagen sein Leben investieren in diese Liebe Gottes. Keiner von uns, soweit wir das jetzt im Moment sehen können, muss Holz kaufen, um den Scheiterhaufen zu errichten, auf dem er verbrannt wird. Aber in der Tat, auch unser Leben, so sagen die Väter, ist ein immerwährendes Martyrium, ein immerwährender Kampf. Wer nicht bereit ist, im christlichen Leben sozusagen ein Stück weit den Egoismus zu verbrennen, seine Leidenschaften zu zügeln, der in der Tat darf sich nicht wundern, wenn am Schluss auch die Liebe zu Gott erloschen ist. Also dieser Eintritt in diese Arche bedeutet für uns, freiwillig einzutreten durch Taufe und durch Umkehr. Taufe für die, die nicht bisher orthodox sind. Für die Orthodoxen bedeutet es Umkehr, Metanoia, Beichte, neues Leben, kämpfen, beschneiden, Blut geben. Um noch mal einige Begriffe davon aufzuzählen. Wer das tut, werden wir sehen, wird in dieser Arche auch weiterkommen. Der wird sozusagen auch eine Triebfeder dieser Arche sein. Denn die anderen Menschen müssen ja erst einmal erkennen, dass es eine Arche gibt, dass es ein anderes Leben ist. Dass wir sozusagen ein erfülltes, eben kein langweiliges, ödes Leben leben, sondern ein erfülltes, glückliches und friedliches Leben. Die Orthodoxie, in der Tat, die Kirche Jesu Christi, so dürfen wir sehen, hat große Dynamik, Macht und Segen. Und zwar jene Macht und Segen, die Herzen umzukehren. Sozusagen, dass sie freiwillig Ja sagen. Und da ist plötzlich einer, der nie etwas mit Glauben am Hut hatte, sozusagen im Sumpf, in Laspe, im Schlamm der Welt lebte, und plötzlich ein Licht geht in seinem Herzen auf, und er sagt, dahin will ich, da rein will ich. Das in der Tat ist das wahre Leben. Und dass das geschieht, brauchen so kleine Lämpchen, die den Weg hin zu dieser Arche weisen. Und diese Lämpchen sind wir. Wenn die Arche da im Dunkeln steht, im Dunkel der Sünde, und da brennen keine Lichtchen, wird auch niemand die Arche erkennen. Diese Lämpchen, diese Lichtchen, sind wir. Das heißt, ich, Pater Paisius, Pater Joachim, Schwester Johanna, Trifon, alle anderen, wir sind diese Lämpchen auf dieser Arche. Und wenn wir in der Tat Christus lieben, das tun, was ich eben gesagt habe, werden wir leuchten, so wie die Heiligen scheinen. Wir werden leuchten. Und der, der eben in diesem Dunkeln ist, in dieser Verzweiflung, in diesem sündhaftigen, leidenschaftlichen Leben, wird dieses Hoffnungslichtlein sehen, wird sich Gedanken machen, warum leuchtet es dort und nicht hier. Ich bin im Dunkeln und da ist Licht. Das ist unsere Aufgabe. Und wir werden dann, sofern Sie dann wollen, auch noch vieles andere über diese Arche erfahren. Und mit einem kleinen Bild will ich schließen, denn ich glaube, ich habe schon lange genug gesprochen. Wenn Sie zu unseren orthodoxen Klöstern kommen, werden Sie bei der Kirche ein großes Holz finden. In Deutsch würde man sagen, die sogenannte Stundentrommel. Da gibt es ja auch ein eigenes Büchlein drüber. Wo einer der Mönche ein Holzhammer hat und auf dieses Holz trommelt. Und zwar in einem Rhythmus. Und der Rhythmus heißt Donadam, Donadam, Kyrie eleison Donadam. Und das mehrmals. Dieses Holz und dieser Hammer sind genau das, was Noah nach der Tradition gemacht hat. Er hat ein Holz gehabt, auf das er schlug und die Tiere zur Arche rief. Und diese Tradition bis heute bei uns in den Klöstern, dass wir normalerweise nicht mit Glocken zum Gottesdienst rufen, die Mönche, sondern mit diesem Holz. Die Kirche ist die Arche Noah und der Mönch schlägt nun sozusagen wie Noah einst an dieses Holz. Und eigentlich sollte unser ganzes Leben genau das sein. Wir sollten zugleich dieses Holz und dieser Hammer sein. Und durch unser Leben immer wieder drauf schlagen, Tornadam, also jetzt auf Deutsch, ich habe es gar nicht gesagt, also den Menschen, oder Adam, den Menschen, Kyrie eleison, also Herr, erbarme dich des Menschen. Und darum geht es. Wir sollten eigentlich dieses Holz sein, das in diesem Rhythmus schlägt, Tornadam, Tornadam, Kyrie eleison, Tornadam. Dann in der Tat werden sehr viele Menschen zu dieser Arche kommen und sie hat ihren Sinn erfüllt und wir auch unser eigenes Leben. Aber über diese Dinge ein andermal. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.